kann man natürlich sich orientieren, insofern, dass man halt aus den schlechten Erfahrungen, die man von anderen Leuten mitbekommt, genau lernt.
Weil auch das morgendliche Kaffee trinken und das abendliche Wein trinken mit den Leuten ist halt Arbeit. Zeig dich. Geh überall hin.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling. Mein Name ist Paula Vorbeck und wie immer, mir gegenüber sitzt mein bester Freund, Co-Host, Mitgründer und Mitgeschäftsführer Carmine Sienna, auch genannt Mino. Mino, mein Lieber, wie geht es dir?
Wenn du mich so wundervoll ankündigst, da kann es mir doch nur gut gehen. Vor allem mit so einem schönen Lächeln mir gegenüber sitzend, digital, da geht mir doch das Herz auf. Wie geht's denn dir, meine Liebe?
Mir geht's sehr gut. Wir hatten einen wunderbaren Tag, ganz, ganz erfolgreich meiner Meinung nach. Und es ist Donnerstagabend für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben auf Donnerstagabend gelegt, weil wir am Wochenende jeweils Termine haben, beziehungsweise viel, viel, viel Arbeit haben und dementsprechend heute aufnehmen wollen. Genau, aber es ist so viel passiert die letzten 2 Wochen, sowohl bei uns als auch in der Welt, dass es sich auf jeden Fall schon lohnt, heute aufzunehmen, finde ich.
Absolut, absolut. Und auch wenn man es ja immer wieder auf den Samstagmorgen versucht zu legen, gibt es natürlich auch mal private Termine, die da dazwischen kommen. Und wir lassen uns das ja nicht entgehen. Wir haben lieber dann eine Aufnahme ein bisschen früher, als wieder verschieben zu müssen. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal machen müssen letztes Jahr. Aber wir versuchen natürlich hier immer für euch dran zu bleiben, ne?
Ich würde sagen, wir starten rein.
Machen wir.
Was ist das heutige Thema?
Bevor wir unsere letzten 2 Wochen Revue passieren lassen und von unseren Erlebnissen erzählen, habe ich mal wieder was mitgebracht, und zwar 2 Empfehlungen. Es handelt sich diesmal um Dokumentation unterschiedlicher Art. Die erste heißt Ernstfall, Regieren am Limit. Ist eine ARD-Dokumentation, dreiteilig, glaube ich, und begleitet die Ampelkoalition oder hat die Ampelkoalition begleitet seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Und verschiedene Politiker werden da gezeigt, interviewt, hautnah. Ist natürlich auch eine Marketingmaßnahme, ist auch so ein bisschen der Versuch, die da oben, ja, wie es so schön heißt, uns näher zu bringen, uns da unten. Und ich finde es sehr beeindruckend, diese Dokumentation, weil sie irgendwie auch sehr, würde ich sagen, echt ist. Also es sieht sehr authentisch aus und hört sich sehr authentisch an. Ja. Man merkt, was das einfach für ein Knochenjob ist, ja, und für was die Politiker verprügelt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss dann sogar mit Augenklappe rumlaufen irgendwann. Und ja, also sehr beeindruckend, kann ich nur empfehlen, um einfach mal so ein Gespür zu bekommen. Ja. Zweite Dokumentation ist auf Amazon Prime zu sehen. Es gibt ja diese All-or-Nothing-Reihe, wo Sportteams begleitet werden. Und es gibt jetzt eine neue Reihe über den DFB, über die Nationalmannschaft, die bei der WM in Katar gefilmt wurden. Vorher, währenddessen, nachher. Mhm. Und was da schiefgelaufen ist, und man sieht einfach diese ganzen Fehler, die da passiert sind und warum sie dann auch so früh ausgeschieden sind und was danach die Auswirkungen waren. Mhm. Meiner Meinung nach eine super, super Dokumentation, um Leadership mal kennenzulernen, und zwar verkackten Leadership. Teambuilding, ganz wichtig, sieht man da auch. Was passiert, wenn du dein Team verlierst, ja, dass du dann nicht mehr an sie rankommst und ja, dann alles in den Bach runtergeht eigentlich. Ja. Selbstvertrauen, also ein unglaublich tiefgreifende Doku, die mehr erzählt als nur sportlichen Misserfolg. Beide Dokumentationen finde ich großartiges Marketing-Tool. Also deswegen wollte ich das hier auch ein bisschen reinbringen, weil wir ein Wirtschaftspodcast sind und ich beide Dokumentationen als Unternehmerin als mit anderen Augen gesehen habe. Also ich habe mich nicht nur unterhalten lassen, sondern habe auch so ein bisschen versucht zu verstehen, was wollen die mir damit sagen, warum haben sie das getan. Na, ich finde, bei der ersten Doku war das eine Hilfe, das hat der Regierung geholfen, meiner Meinung nach, fand ich sehr beeindruckend. Bei dem DFB hat es hart geschadet. Also das ist ein bisschen schief gegangen. Aber empfehle ich und Viel Spaß beim Gucken.
Super, finde ich spannend. Die erste, von der ersten Dokumentation habe ich sogar schon gehört und wollte sie mir auch angucken jetzt mal demnächst. Die All or Nothing habe ich gar nicht mitbekommen. Da kenne ich halt nur die von den Vereinen selbst, aber muss ich auch mal reinschauen, weil das klingt ganz spannend.
Unbedingt. Sehr, super sehr cool. Und es gibt da so crazy Sachen, die man einfach nie denken würde von seiner Nationalmannschaft. Deswegen kann ich nur empfehlen.
Oh, siehst du mal. Man sieht, also auch an sowas kann man sich natürlich, weil du sagst, ne, Fail Leadership, auch an sowas kann man natürlich sich orientieren. Insofern, dass man halt aus den schlechten Erfahrungen, die man von anderen Leuten mitbekommt, genau lernt, wie sollte man es denn nicht machen oder was kann man besser machen. Ne? Also auch da immer wieder spannend, auch mal seine Fühler so in die andere Richtung auszustrecken. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir, nachdem du uns diese wunderschönen Empfehlungen gegeben hast, zu was noch viel wunderschönerem, denn letzte Woche hatten wir ein ganz, ganz tolles Event, auf das wir lange gewartet haben, uns sehr gefreut haben, denn letzte Woche Freitag fand unser erstes großes Compounder-Team-Event statt. Wir sind ja mittlerweile dann doch schon ein paar Leute im Team. 8 insgesamt tatsächlich uns eingerechnet und natürlich auch unter anderem wegen der Corona-Pandemie so entwickelt über die letzten 2 Jahre, in denen wir Mitarbeiter haben, dass diese halt auch über das ganze Land verstreckt und verteilt liegen. Also wir haben eigentlich gar keinen, der mit uns jetzt hier in Köln sitzt. Du, Paula, bist ja auch jetzt in Stuttgart seit 2 Jährchen. Aber wir haben auch welche, die sind halt auch wirklich aus Berlin und aus tiefsten Thüringen oder Sachsen-Anhalt. Ich bin da, was den Osten angeht, leider Gottes etwas schwach, was die Geografie angeht. Aber also extra angereist dafür, für den Tag. Wir haben auch natürlich, so wie es sich gehört, für diejenigen, die wollten, Übernachtung etc. gesponsert. Aber das war ein ganz, ganz tolles Event. Paula, willst du mal ein bisschen erzählen? Was haben wir denn so gemacht?
Gerne. Also wir hatten uns vorher getroffen gegenüber vom berühmten Dom, um auf der anderen Rheinseite, um schöne Bilder zu machen. Das ist uns, glaube ich, sehr gelungen. Ja. Es sind sehr, sehr tolle Bilder entstanden, die man jetzt auch auf compounder.eu über Compounder sehen kann. Und auch auf LinkedIn haben wir bereits die Bilder ausgetauscht. Also es war mal wieder Zeit, einfach, ja, dem Alter zu folgen und die Bilder etwas abzudaten und dann auch mal das ganze Team zu fotografieren. Na, das ist ja auch schon, ich sag mal, ein Stück Zeitgeschichte, wenn wir dann in 10 Jahren zurückblicken und sagen, guck mal, so haben wir angefangen.
Ja.
Deswegen sehr, sehr schön. Wir hatten traumhaftes Wetter, strahlender Sonnenschein, haben uns dann mit einem kühlen Kölsch an den Rhein gesetzt und ein paar Teambuilding-Maßnahmen gemacht, ein paar Spiele gemacht mit so Zetteln. Zum Beispiel hat das Evelyn dann toll vorbereitet gehabt. Was stellen sich die Mitarbeiter unter Compounder eigentlich so vor? Wohin soll es gehen in den nächsten Jahren? Das war auch mal sehr interessant, das alles nachzulesen am Abend noch. Genau. Und dann haben wir was gemacht, Mino.
Ja, nachdem wir diese Teamaktivitäten oder Kennenlernaktivitäten waren es ja eigentlich auch ein bisschen gewesen, gemacht haben, weil wir uns in dieser Gruppe auch das erste Mal wirklich so live vor Ort getroffen haben, sind wir weitergezogen in den Rheinauhafen hier in Köln, ganz bekannt. Das kennt ihr auch bestimmt von Fotos mit den 3 riesen Kranhäusern, diesen modernen L-förmigen Gebäuden. Und da ist ein Escape Room-Anbieter gewesen, der aber nicht nur, ich sag mal, Indoor-Escape-Rooms anbietet, sondern auch so Städte-Rally, Team-Rally Maßnahmen. Und da haben wir uns so eine Freilicht-Team-Rally rausgepickt, beziehungsweise Evelyn hat das gemacht, die hat das Ganze ja auch toll organisiert. Und da ging es darum, dass wir uns in 2 Teams, 4 Personen aufgeteilt haben. Und dann musste man mit so einem iPad quasi durch die Südstadt hier in Köln laufen, hatte 2 Stunden Zeit, um Aktivitäten zu machen, für die es Punkte gab, Rätsel zu lösen, für die es Punkte gab. Und am Ende haben sie die Punkte quasi addiert und das Team mit den meisten Punkten, also mein Team selbstverständlich, sorry Paula, ja, so wie das ist, die Besten, nur die Harten kommen in den Garten, wie man so schön sagt. Ja,
herzlichen Glückwunsch. Wir waren nur ein paar Punkte hinten, weil wir gedacht haben, wir halten uns an die Regeln.
Stimmt, wir haben natürlich geschummelt mit allem, was möglich ist, also meiner Intelligenz.
Ah, alles klar.
War sehr knapp gewesen tatsächlich am Ende. Ja, wir haben einfach die Zusatzaktivitäten, die man machen konnte, so Fotos mit Tieren, haben wir einfach überaus gereizt, weil wir einfach andauernd irgendwelche Sachen gefunden haben, die man fotografieren konnte. Und das hat sich einfach dann in der Summe am Ende gelohnt. Nee, hat aber super viel Spaß gemacht. Hat dann natürlich auch so ein bisschen wieder zusammengeschweißt, natürlich, weil man seine Mitarbeiter noch mehr kennengelernt oder näher kennengelernt hat. Und dann, so wie es sich gehört, haben wir natürlich den Abend schön ausklingen lassen in nicht direkt einem Brauhaus, das einer Brauerei hier zugeordnet ist, sondern dem Bierhaus hier, im Bierhaus am Rhein. Auch sehr tolles Zunfthaus sozusagen, leckeres deutsches Essen. Ja gut, ich meine, Kölsch ist ja immer so eine Sache, muss man mögen oder halt nicht, ne? Aber gab es natürlich auch dazu, damit wir bloß keine trockenen Kehlen haben und haben so den Abend schön ausklingen lassen. Also war meiner Meinung nach eine rundum gelungene Veranstaltung und auch was jetzt so an Feedback kam von unseren Mitarbeitern, die haben sich ja auch super drüber gefreut, ne?
Genau, auf jeden Fall. Ich fand das mal richtig interessant zu erleben, ne, weil wir ja das erste Mal auch alle so um uns hatten. Mhm. Und wenn man mit diesen Leuten unterwegs ist, die sind ja zum Teil älter als man selbst und zum Teil gleich alt. Ne? Es ist ja quasi eigentlich wie so eine Freundesklicke, wie wir da waren. Und dennoch war schon immer zu spüren, wer ist Gründer, wer ist Mitarbeiter, fand ich vor allem am Anfang, da war schon sehr zurückhaltend und so. Klar. Und wir machen dann halt unsere Späßchen und dann ist quasi die Stimmung aufgelockert. Aber ich finde, man muss immer so einen Grad finden zwischen Professionalität und freundschaftlichem Verhalten.
Ja.
Weil zum Teil waren wir halt wirklich wie Best Friends und keine Ahnung, was ja auch okay ist zu einem gewissen Grad. Aber je mehr Leute es dazukommen und je mehr professioneller es wird, desto schwieriger wird natürlich auch diese freundschaftliche Basis aufrechtzuerhalten. Ja. Ich glaube, das ist dann auch ganz gut, wenn man so ein bisschen an Distanz gewinnt, finde ich. Einfach um da so ein bisschen die Hierarchie zu haben. Mhm. Also wir sagen ja immer ganz flache Hierarchien und jeder soll sich einbringen und jeder soll natürlich absolut. Aber es ist halt immer noch so, dass wir in einem Arbeitsverhältnis sind, alle zusammen.
Ja.
Und wir wollen das ja, dass wir quasi als Team super funktionieren und uns vertrauen und alles geben. Aber es muss natürlich auch immer so ein bisschen, keine Angst, auf gar keinen Fall, aber so ein bisschen Respekt da sein.
Genau.
Voreinander. Auch wir gegenüber den Mitarbeitern. Also
absolut.
Auch so rum.
Ja.
Ich fand das einen guten ersten Test und ich bin mal gespannt, wie es jetzt auf jeden Fall weitergeht, wenn die nächsten Mitarbeiter dazukommen.
Genau, ja. Ja, das ist halt, ich sag mal, in Anführungszeichen das Problem, ne, mit flachen Hierarchien, wie du sagst, weil da du halt genau diesen Zwischenpunkt, diesen richtigen Tipping Point quasi finden musst zwischen sehr freundschaftlich auf der einen Seite, aber immer noch, ja, ne, ich bin dein Chef. Ich meine, klar, da macht Alter oft viel aus, ne? Also ich war dann trotzdem natürlich mit Abstand, einem gewissen Abstand der Älteste. Du die Zweiteste übrigens, ne? Also, weil du gerade meintest, älter und jünger. Älter waren wir beide im Prinzip. Und
darum geht es ja. Es geht ja nicht ums Alter direkt, sondern halt auch um die.
Ja, aber du weißt ja, du kennst das ja. Das ist wie wenn du in eine Schulklasse reingehst als kleines Kind, hast du ja automatisch den Respekt sozusagen vor deinem Lehrer.
Vor Älteren.
Einfach nur, weil er 20 Jahre älter ist sozusagen, ne? So, und jetzt sagen wir mal, du hast 5 Jahre, 10 Jahre Abstand, dann ist das schon mal eine andere Sache, wie wenn du exakt gleich alt bist. Auch wenn man, wie du sagst, oder wie wir das ja auch merken konnten, die ja schon nicht jetzt irgendwie, also wir sind nie genau an dem Punkt jetzt gewesen, wo du sagst, boah, okay, die haben ja aber richtig den Respekt vor uns verloren. Was machen die da?
Nein,
sondern die haben
auf
das ja.
Nein,
ich meine, das ist halt genau das Wichtige. Also wir haben es genau geschafft, quasi an dieser Schwelle zu bleiben. Aber das kann eine Gefahr sein, ne?
Es ist auch ganz was anderes, wenn ich mit Mitarbeitern am Rhein entlang laufe und wir uns über das private Leben unterhalten, dann sind wir auf Augenhöhe. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Da will ich auch überhaupt nicht quasi so von oben herab irgendwie was sehen. Aber wenn man dann über die Arbeit spricht im Teammeeting, ist halt ganz klar, wer was sagt. Weißt du, was ich meine?
Also ja, man muss das unterscheiden können. Ne? Man muss sagen, das ist ein Event, da geht es darum, dass wir uns einerseits natürlich persönlich kennenlernen, dass man diesen Teamgeist quasi verinnerlicht. Ne? Deswegen ja auch so ein bisschen diese Aktivitäten, die Evelyn auch gemacht hat, zu Mission und Vision, ne? Mission der Compounder GmbH und Vision der Compounder GmbH, ne? Wo wollen wir uns sehen, was ist die Idee, einfach um zu gucken, ne? Was denken auch die Mitarbeiter dazu, aber am Ende geht es ja darum, dass man sich persönlich näher kennenlernt und dann muss man halt eben auch wieder diesen Switch, sage ich mal, haben, dass wenn man dann wieder in einem Arbeitsverhältnis ist, sozusagen im Teammeeting oder einen Tag später, 2 Tage später dann wieder irgendwie sich über die Arbeit und irgendwelche Aufgaben unterhält, dass man dann auch wieder weiß, okay, jetzt, ne, ist das der Chef und ich mach mal, was der Chef sagt oder wir wiederum halt dann, ne, entsprechend auch, dass ich sag mal eher, ja, auch auf eine nicht autoritäre, also autoritär ohne autoritär zu sein, ne, sozusagen rüberbringt.
Genau.
Ne, das ist die Idee.
Ja, es war wirklich schön und hat mir auch sehr gefallen. Und ich bin mal gespannt, wann das nächste stattfindet, mit wie vielen Leuten und wo und was wir machen. Das wird ja immer jedes Jahr dann jetzt wahrscheinlich Routine, hoffentlich,
ja.
Oder beziehungsweise Tradition. Genau.
Ja.
Was auch ja, ich sag mal, zweimal hintereinander kann man schon als Tradition betiteln.
Ab dem dritten Mal habe ich gehört, aber dann ist es ja schon fast soweit, ja.
Okay, dann ist das nächstes Jahr soweit, genau. Und zwar waren Evelyn und ich die letzten Tage in Bielefeld. Hast du ja mitbekommen. Wir waren auf dem EdTech Next Summit. Ja, also das ist das Gipfeltreffen aller Bildungsinstitutionen, Startups, Investoren, Unternehmen, alle, die irgendwas mit EdTech, also Education Technology, zu tun haben. Mhm. Es war extrem interessant, super spannend. Wir haben wirklich auch das erreicht, was wir uns vorher vorgenommen haben, und zwar einfach jeden anzusprechen, den wir auf unserer Liste hatten. Sei es Investor, sei es Hochschule, sei es Startup, sei es Partner, egal was, haben wir alles mitgenommen. Solche Tage sind sehr anstrengend, weil auch das morgendliche Kaffeetrinken und das abendliche Weintrinken mit den Leuten ist halt Arbeit, wirklich. Ja, also auch dieses persönliche Kennenlernen und sich austauschen über banale Dinge ist Arbeit, weil du daraus natürlich am Ende dann, ich sag mal, ja, die Lorbeeren dir einsacken willst, beziehungsweise den Gewinn, weil du ja ein Ziel hast, ja, mit jeder Person, die du da sprichst. Ja. Und das weiß natürlich auch jeder. Ja. Wir haben fantastische Leute kennengelernt. Sehr interessant war auch, dass wir mit Leuten abends dann noch reingetrunken und sogar getanzt haben. Freundschaftlich, wirklich super freundschaftlich, mit denen wir letztes Jahr noch nicht mal sprechen durften. Also so, was heißt durften, konnten, weil wir einfach noch eine kleine Nummer waren. Man hat gemerkt, dass wir mittlerweile eine Institution sind. Und ja, es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben super, super spannende Leute kennengelernt. Zum Beispiel wollte ich hier eine Person hervorheben, und zwar die Elisa Herzler. Die will ich auch unbedingt mal hier im Podcast haben. Gründerin von Peer Solution. Eine junge Frau, die mich so unglaublich inspiriert hat. Die leitet ein Team von vielen, vielen Leuten. Hat bald die Series A, hat schon mehrere Millionen Euro eingesammelt und baut da eine richtig geile Firma auf. Allein. Also, sie hatte mal einen Mitgründer, hat es aber irgendwann allein weitergemacht und ist einfach nur wirklich ein Boss Girl, so. Und ja, mit der haben wir uns angefreundet. Die vernetzt uns jetzt auch mit all ihren Kontakten in Berlin, mit Investoren, mit allem drum und dran. Und wir das Gleiche auch in Grün in anderen Städten, in denen wir vernetzt sind. Also einfach eine rundum sehr gelungene Veranstaltung für uns.
Super, super. Ja, sowas ist auch wichtig. Also einerseits, wie du sagst, mittlerweile kennt man uns. Das ist eine super Sache. Also hast du tatsächlich ja dann auch so ein bisschen die Pflicht auch, ne, dich dann bei sowas zu zeigen, um halt zu zeigen, hey, guck mal, ne?
Ja, oder im Gegenteil. Oder du sagst, man kennt mich ja schon, ich muss da nicht mehr hin. Aber das ist falsches
Denken. Ich wollte gerade sagen, es kommt ja auch so ein bisschen am Ende drauf an, was ist das Ziel dahinter. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass du wie ein Peacock dich da hinstellst und deine Federn zeigst, sondern es geht ja eher dann darum zu sagen, okay, geht es darum, ich sag mal, weiter zu netzwerken, Symbiosen zu schaffen, ist man gerade auf der Suche nach Investoren, ja, dann ist sowas Pflicht, ja, also Investoren trifft man halt auch einfach an solchen, auf solchen Veranstaltungen. Genau. Also das ist das, was ich meinte damit, ne? Also man kennt sich, vielleicht hat man ja auch selbst so ein bisschen die, ich sag mal, innere Ambition auch anderen jungen Startups dann, die an der Stelle sind, wo wir vor einem Jahr waren und sowas dann nutzen wollten, halt genauso weiter zu helfen. Ne? Also gibt ja viele verschiedene Gründe dafür, und ich finde, man sollte das dann auch entsprechend wahrnehmen, ne? Weil man so ein bisschen, ich sag mal, die in Anführungszeichen Verantwortung auch dafür hat. Ne?
Absolut. Und das ist echt mein größter Tipp an alle. Es gibt eine Sache, die man einfach machen muss, und das ist Show up. Zeig dich. Geh überall hin. Und egal, ob du müde bist, wir waren auch echt fertig am zweiten Tag, haben uns aber da echt morgens wieder hin gequält, sage ich mal, und hatten dann aber nochmal einen richtig guten Tag, sind richtig aufgeblüht nochmal, waren ja auch vom Vorabend erst spät im Bett und dann von dort aus direkt nach Hause gefahren, Deutsche Bahn wieder nicht mitgemacht, 7 Stunden nach Hause, mitten in der Nacht angekommen, morgens früh wieder raus und direkt die Termine nacharbeiten, so, ne? Das ist anstrengend, natürlich, aber es ist unglaublich wertvoll. Ja, die Leute, die wir da getroffen haben, mit denen schreibe ich heute auf WhatsApp. Ja, das ist wie eine kleine Freundschaft, weil jeder erstens die gleichen Probleme hat, das merkst du da auch. Zweitens ist es virtuell nie so wie persönlich, ja, wie face to face. Es ist einfach viel produktiver. Und Manche Leute kennen dich noch gar nicht tatsächlich, sprechen dich einfach an und wer bist du so? Und man kommt einfach ins Gespräch, redet über Privates und dann merkst du plötzlich, oh, das ist ein Investor von einem großen VC, mit dem wir eigentlich mal geredet haben. Oder das ist ein Campus-Management-System, mit dem wir längst arbeiten und wo wir uns unbedingt noch tiefer integrieren möchten. Da ist plötzlich der Gründer da und du weißt das gar nicht vorher. Also solche Sachen passieren da, ja. Und das ist so schön und so toll gewesen, weil wir auch gemerkt haben, dass wir da wirklich mitreden können mittlerweile. Ja, also sei es Business Talks oder halt auch marktspezifisch. Und guckt euch um, was gibt es für Events? Es gibt für jede Branche diese spezifischen Events. Geht dahin, holt euch ein Ticket und holt einfach das Maximum raus. Das ist einfach Gold wert.
Absolut, absolut. Ja, und ansonsten haben wir auch noch eine weitere Sache, die wir mit euch teilen wollten. Und wir haben es euch ja quasi versprochen, euch da auf dem Laufenden zu halten. Jetzt ist es endlich soweit. Heute haben alle Gesellschafter von uns und auch der potenzielle neue Gesellschafter, Investor, mit dem wir quasi in Verhandlungen waren über die letzten 2-3 Monate, wo wir euch ja schon ein bisschen erzählt haben von dem Wandeldarlehensvertrag, der aufgesetzt wurde. Der wurde jetzt unterschrieben. Also wir haben es endlich quasi geschafft, ist endlich durch. Hat noch so ein bisschen natürlich auch immer mal wieder Diskussionsbedarf dazwischen gehabt, weshalb das alles doch ein bisschen länger gedauert hat, wie auch euch beim letzten Mal jetzt nichts erzählt haben. Ich glaube wirklich, das letzte Mal war ja vor 2 oder 3 Folgen. Mhm. Einfach weil da wirklich sich solche Sachen, wie ihr wisst, immer mal ein bisschen ziehen können und es dann auch um Formulierungen geht und so weiter und so fort. Aber jetzt ist es geschafft, jetzt ist alles gesigned. Das heißt, das Geld kann bald fließen und wir können das dann auch erstmal nutzen, um weiter operativ zu arbeiten und haben dann damit auch schon den ersten Schritt zu unserem nächsten Funding-Ziel, das wir zu Beginn des nächsten Jahres dann hoffentlich erreicht haben, schon mal gemacht. Mhm. Ja, und das sieht natürlich auch ganz gut aus, wenn man damit dann Investoren, weitere Investoren überzeugen möchte. Ne? Genau. Hier, wir haben schon ein bisschen Geld, gibt uns doch mal den Rest.
Ja, und wir wollen jetzt noch nicht allzu viel verraten, aber wir haben auch wirklich jetzt einen starken Partner an unserer Seite, wo ich sehr froh drüber bin und ich glaube, dass wir da zusammen auch viel erreichen werden. Bin sehr gespannt, was wir da in Zukunft noch erzählen können und dürfen und werden.
Vor allem, wie sich das auswirkt.
Ja. Genau, richtig. Da halten wir euch echt auf dem Laufenden, weil das wissen wir selber noch nicht. Das ist jetzt wieder mal Neuland für uns, so wie eigentlich jede Woche irgendwas Neues in diesem Startup-Kosmos. Aber das ist ja das Spannende und bleibt dran, dann verpasst ihr nichts.
Exakt.
Was ist passiert?
Paula, du hast es eben ja so wunderschön angekündigt, nämlich dass in diesen letzten 2 Wochen, seitdem wir uns das letzte Mal hier im Podcast unterhalten haben, nicht nur bei uns super viel passiert ist, sondern auch in der Welt. Das hat es uns natürlich mal wieder ein bisschen schwierig gemacht, zu entscheiden, was wir alles rauspicken. Selbstverständlich beginnen wir aber auch diesmal mit unserem Dauerthema, dem Krieg gegen die Ukraine. Und heute, ganz druckfrisch sozusagen, kam raus, dass der Internationale Strafgerichtshof jetzt zur Aufklärung von Kriegsverbrechen ein neues Büro in Kiew eröffnet hat, also in der ukrainischen Hauptstadt, um, ich vermute mal, etwas näher dran zu sein und da natürlich dann auch ein bisschen besser und agiler arbeiten zu können. Finde ich sehr spannend, weil wir haben ja mehrere Vorfälle gehabt jetzt über die letzten 1,5 Jahre, seitdem der Krieg ist, wo es ja wirklich um massivste Kriegsverbrechen geht, ne? Denk mal an Butscha zurück, wo wirklich auch Zivilisten geschlachtet wurden. Finde ich sehr, sehr wichtig, dass solche Aufklärung auch gemacht wird. Dann hatten wir vor ein paar Tagen eigentlich die Meldung gehabt, dass die Ukraine das Dorf Andriivka, ich hoffe, dass ich das jetzt für unsere ukrainischen Hörer nicht gebutschert habe, Andriivka, nahe der kriegszerstörten Stadt Bachmut wohl erobert wurde. Jetzt stellt sich aber raus, dass es wohl doch nicht erobert wurde. Also nach ukrainischen Angaben scheint das wohl eine Falschmeldung gewesen zu sein oder wurde wie doch rückerobert. Man kriegt das nicht so richtig raus aus den Nachrichten, das ist ja immer das Problem. Aber was eine gute Nachricht war, scheint wohl doch keine so gute Nachricht gewesen zu sein. Parallel dazu hat die USA jetzt die Sanktionen gegen Unterstützer Putins auf weitere 150 Personen und Firmen ausgeweitet. Ne? Ja, versuchen da so ein bisschen natürlich den ganzen Geldfluss etc. Zu unterbinden. Finde ja immer, dass das so semi-gut hilft, aber mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und jetzt auch angekündigt, dass der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko am Freitag, also morgen, zu Gesprächen mit seinem Amtskollegen Wladimir Putin nach Russland reisen will. Ja, um sich da halt auch mal ein bisschen weiter auszutauschen. Die sind ja sehr, sehr enge. Mal gucken, vielleicht wird ja auch über diesen Vorfall des abgestürzten Flugzeugs, über das wir das letzte Mal geredet haben, da noch ein bisschen intensiver drüber geredet und wollte das Ganze eigentlich mal mit einer schönen Nachricht beenden, diesen Block, nämlich Berlin und Kiew haben jetzt eine offizielle Städtepartnerschaft vereinbart. Wladimir Klitschko, ne, der Bürgermeister von Kiew, der war gerade jetzt in Berlin und hat sich mit dem Kai Wegener, dem Bürgermeister von Berlin, getroffen, um diese Städtepartnerschaft zu beschließen. Finde ich eine schöne Sache.
Ja, wenn wir gerade bei Partnerschaften sind, eine nicht ganz so schöne Partnerschaft für uns besteht zwischen dem nordkoreanischen Diktator, kann man ja eigentlich sagen, Kim Jong-un. Ja. Und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die beiden haben sich nämlich getroffen. Mhm. Und ganz klar, dass Nordkorea hinter Russland steht. Ne? Und die vermutlich auch mit Waffen unterstützt. Beziehungsweise Beobachter gehen fest davon aus, dass Kim Jong-un Russland mit Waffen unterstützen wird. Und im Gegenzug dafür könnte das weitgehend abgeschottene Nordkorea von Russland moderne Technik für Satelliten oder auch Atom-U-Boote erhalten. Also quasi ein klarer Tauschhandel. Ne? Die USA hatten Pyongyang, Hauptstadt von Nordkorea, sofort gewarnt und drohen mit weiteren Sanktionen. Weiß ich jetzt nicht, wie sehr das einen beeinflusst, aber auf jeden Fall ist das nicht so schön, wenn die beiden da eine gemeinsame Sache machen. Ne? Ist natürlich hier im Westen, wie wir ja so schön sagen, Nordkorea auch verschrien als Feind der USA, also Feind der NATO. Und ja, man hat ja immer so ein bisschen Angst, dass das irgendwie in irgendeine Richtung eskalieren könnte. Speaking of which, heute war ja Warntag, beziehungsweise wir haben alle auf unsere Handy die Warnnachricht bekommen und bei mir hat das tatsächlich letztes Mal nicht funktioniert. Dementsprechend habe ich das heute zum ersten Mal bekommen. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Ich habe wirklich gedacht.
Ist laut, ne?
Ja, und ich habe wirklich gedacht, jetzt kommt die Atombombe. Wirklich. Und bis ich dann gelesen habe, so ganz klein da unten drunter, es besteht keine Gefahr. Wie bitte? Was besteht nicht? Ja, also das war spannend.
Ja, aber ist doch schön zu sehen, dass unsere Warnsysteme funktionieren. Ja, ne?
Also Gott sei Dank.
Von daher.
Wenn die Atombombe kommt, dann kriege ich wenigstens noch eine SMS von Olaf.
Können wir vorher Bescheid, damit wir uns noch schön irgendwie positionieren können für ein Abschiedsfoto.
Okay, perfekt.
Sehr gut. Ja, was auch perfekt läuft gerade, trotz der ganzen Affäre um Hubert Aiwanger, haben die Freien Wähler momentan ein absolutes Rekordumfrage hoch. Das, also wir hatten es ja letztes Mal drüber gehabt und damit ist meine eigene Aussage quasi revidiert worden. Denn ich habe ja gesagt, Hubert Aiwanger ist nach dieser Affäre um dieses rechtsextremistische Flugblatt, das wohl zu Schulzeiten in seinem Ranzen war, politisch tot. Der Typ ist aber einfach nicht tot zu kriegen, scheinbar. Ja. Denn aktuell sprechen die Umfragen von 17% in Bayern. Das ist der Höchstwert für die Freien Wähler aller Zeiten. Und gleichzeitig der niedrigste Wert aller Zeiten für die CSU mit 37,2. Also ich meine, klar, immer noch die stärkste Kraft, deutlich stärkste Kraft. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Wirklich nicht. Ja, und vergangene Woche wurde dafür sogar ein extra Zwischenausschuss im Bayerischen Landtag eingeführt. Das ist was wirklich nur in den seltensten Fällen gemacht wird. Und da wurde Hubert Aiwanger auch wirklich von der Opposition heftig angegangen. Auch einen Rücktritt quasi nahegelegt, weil es ja nicht sein kann, dass der stellvertretende Ministerpräsident in sowas verwickelt ist. Aiwanger selbst schwieg während der ganzen Zeit, hätte die Möglichkeit gehabt, sich zu äußern. Er stand zwar offiziell nicht auf der Redeliste, aber als Teil der Regierung darf man das immer. Ja, der hat's überlebt.
Wahnsinn, oder? Gedacht. Ich habe ja auch gesagt, Wahnsinn. Söder kann ihn eigentlich nicht behalten. Eigentlich muss er ihn abschießen, gerade im Hinblick auf die Landtagswahlen. Das war aber genau das falsche Argument. Denn er kann ihn nicht abschießen, denn die Freien Wähler würden hinter Aiwanger stehen und das würde der CSU so schaden, dass die Landtagswahl eventuell in Gefahr wäre. Wenn ja am Sonntag.
Oder sie halt auch irgendjemanden finden müssen, mit dem sie dann koalieren, weil wer soll es denn sein?
Richtig. Ne, wer soll es sein? Richtig. Und also CSU liegt weit vorne. Ne? Also wenn jetzt gerade heute irgendwie Landtagswahl wäre, würde CSU gewinnen, aber halt natürlich nicht als alleinige Mehrheit, ne? Mit der absoluten Mehrheit. Deswegen sind sie auf die Freien Wähler angewiesen. Und man sieht, was das so ausmacht. Ich fand halt, also, weißt du, ich finde es ja auch so ein bisschen krass, dass man Sachen von vor 20 Jahren rauskramt und dann da nochmal draufhauen muss. Aber es ist einfach so schlecht behandelt worden, dass es auch wieder ein Learning, finde ich, was man mitnehmen kann. Ja. Wenn dir sowas vorgeworfen wird, dann handel einfach klug so und mach ein gutes Schadensmanagement. Ja, und wenn dir das dann vorgeworfen wird, dann sag nicht, ich kann mich nicht erinnern, denn an sowas kannst du dich erinnern. Das ist so tiefgreifend. Ich glaube schon, dass er da mal schlaflose Nächte hatte deshalb.
Ja, klar.
Und sag einfach, wie es ist. Sag Entschuldigung, ich war doof, ich war jung. Und dann schau, was passiert. Aber dieses, ich kann mich nicht erinnern und ich habe das ja gar nicht geschrieben, das wurde mir eingesteckt und so. Ja, also
ja, es ist schlecht. Eigentlich diese ganze Kommunikation drumherum war unter aller Sau. Deswegen habe ich ja auch wirklich gedacht, also nicht nur wegen des Inhalts, das eigentlich schon Grund genug wäre, sondern auch wegen allem drumherum, dass das vorbei ist. Und das deswegen erschüttert mich das sozusagen insofern, dass man halt wieder mal sieht, dass Bayern doch halt einfach Bayern ist. Also die sind halt einfach anders.
Ja.
Das ist so.
Eine schöne Story gab es in den letzten Tagen und zwar, du hast ja heute die Themen zusammengeschrieben, deswegen lautet hier die Überschrift, Deutschland ist Basketball-Weltmeister und keinen interessiert's.
Ist natürlich provokativ, ja.
Dies muss ich sofort revidieren, denn mich hat das total interessiert und ich habe auch die Spiele zum Teil geguckt. Vor allem das Spiel gegen die USA, was großartig war, weil die USA als absoluten Favorit gelten. Ich war ja lange in den USA, war auch bei NBA-Spielen. Das ist das Basketballland, ja. Und es gibt eigentlich kein anderes Land, das Basketball so sehr hypt. Das ist ja wie hier Fußball, ja, mit American Football zusammen. Trotzdem hat Deutschland es geschafft, überraschend, zum ersten Mal. Sie sind Weltmeister. Und am Dienstag wurde die Mannschaft in Frankfurt am Main von Fans und Politikern empfangen. Rund 1500 Leute waren tatsächlich vor Ort. Lustigerweise wurde allerdings dieser Triumph oder beziehungsweise leider von einer anderen Nachricht überschattet. Und zwar der Entlassung des Fußballnationaltrainers Hansi Flick. Ja, für Sportbegeisterte ist es klar, die 1:4 Niederlage gegen Japan hat ihm dann den Rest gegeben. Er wird nicht der Nationaltrainer für die anstehende Europameisterschaft im eigenen Land sein. Und es gibt auch immer noch die Meldung der Entlassung des Nationaltrainers prangerte auf quasi jedem Cover aller Magazine und Zeitungen, anstatt irgendwie die Basketballer einfach mal zu würdigen und quasi einfach mal stolz zu sein, dass wir einfach eine tolle Basketballnationalmannschaft haben. Ist doch cool. Also ganz im Ernst.
Ja,
ich finde das super und sollte man auch würdigen. Ich finde es auch sehr schade, dass das nicht im öffentlichen Rechtlichen übertragen wurde, dass das einfach immer noch ein Randsport ist. Ich glaube, dass sich das jetzt aber langsam ändern wird.
Das kann gut sein, ne? Aber du bist halt einfach auch in einem Land, wo, ich sag mal, Fußball der König ist, ne, wie es so schön heißt. Und deswegen ist das natürlich immer in aller Munde. Ich finde natürlich trotzdem, also auch wenn ich persönlich, das weißt du, ich kann mit Basketball, ich kann eigentlich mit nix Ball außer Fußball was anfangen. Das
ist ein großer Fehler.
Eigen.
Ganz toller Sport.
Football habe ich mich mittlerweile ein bisschen angefreundet auch, aber also Basketball weder spielen noch gucken, habe ich einfach nichts davon. Es ist aber ja eine persönliche Sache. Aber das Problem ist, selbst ich würde so eine Meldung über alles andere stellen.
Ja.
Weil wenn es um einen Weltmeistertitel geht, egal in welcher Sportart, dann muss das die Sportnachricht Nummer 1 sein und dann gerne Nummer 2 Hansi Flick. Definitiv. Ja, also da würde ich nie was dagegen sagen. Und dagegen sagen passt auch gut. Mensch, heute haben wir wieder aber hier die Übergänge 1A, ja, aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Wenn wir schon beim Dagegensprechen sind, bleiben wir doch einfach bei der Opposition. Und zwar ganz spannend, als ich gerade die News am Zusammenstellen war, wir hatten uns ja dabei gerade ausgetauscht gehabt, ploppt bei mir hier eine Push-Notification rein. Thüringen, Opposition setzt Steuersenkung um. Im Thüringer Landtag wurde mit 46-42 Stimmen eine Steuersenkung beschlossen. Was ich sehr spannend finde, weil die nämlich nicht von der Regierungskoalition von Rot-Rot-Grün bestimmt wurde, sondern eben von der Opposition. Das war ein Gesetzesentwurf der CDU, der die Reduktion der Grunderwerbsteuer von 6,5 auf 5% vorsieht. Die wurde, oder dieser Gesetzentwurf wurde durchgesetzt mit den Stimmen von AfD und FDP. Und die rot-rot-grüne Regierung kritisiert jetzt in dem Fall, weil halt eben die AfD daran beteiligt war, dass die CDU damit der AfD Einfluss auf den Landeshaushalt gäbe. Merz, ja, also Friedrich Merz, der Vorsitzende der CDU im Bund, verteidigt die Thüringer CDU hier. Wir hatten es ja da, ne, über das Sommerinterview, dass er da auch so ein bisschen kritisiert wurde. Höcke selbstverständlich, ja, der Thüringer Chef der AfD, der auch als erwiesenermaßen rechtsextrem gilt, der ist natürlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden, ne, weil ja die AfD quasi was mit durchsetzen konnte. Kurze Frage hier. Was sagst du, ist das eine schlechte Sache, das, was am Ende mit der AfD durchgesetzt wurde, was eigentlich vielleicht eine gute Sache für die Bevölkerung dort vor Ort ist? Was sagst du?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht,
ob... Weil das ist ja das Kernthema, das auch was mich beim Sommerinterview so gestört hatte, weil das ist, was Merz ja eigentlich meinte. Wenn du zum Wohle regieren musst, musst du vielleicht dann auf Kommunalebene auch quasi dann in Anführungszeichen durch und was quasi mit den Stimmen davon durchbringen, weil es halt in der Summe trotzdem das Beste für die Bürger ist. Und nur sich dagegen zu stellen per se, weil es halt von der AfD auch mitgetragen wird oder vorgetragen wird, weiß ich nicht, ob das halt so eine clevere Sache ist. Ne? Das war ja einer der großen Diskussionspunkte da. Was sagst du dazu?
Naja, der Vorsitzende der AfD in Thüringen ist Björn Höcke, Bernd auch genannt. Und der ist momentan vor Gericht wegen Nazisätzen. Ne? Muss man auch im Hinterkopf haben. Also das ist kein Klar. Spaß. Das ist echt rechtsextrem, was die da machen. Aber,
ja.
Also du hast recht, Volk first. Ja. Ich glaube, dass das halt von der AfD taktisch jetzt gerade eine Aktion ist. Ja. Also die sagen natürlich, die AfD will den Ministerpräsidenten stellen, nächste Landtagswahl in Thüringen, was dann Björn Höcke wäre, by the way, was jetzt nicht so schön wäre. Aber ich glaube, dass die einfach jetzt sagen, okay, wir stimmen dem zu, um das nachher dann quasi als eigenen Erfolg auch verkaufen zu können. Wäre die CDU, weißt du das, wäre die CDU, hätte die das geschafft oder die AfD? Wahrscheinlich nicht, wenn es 46 zu 42 Stimmen ist.
Nee, wollte gerade sagen, das müsste, das dürfte nicht durchgegangen sein. Ja,
ja, und dann ist
das halt die Sache.
Aber dann kann man das ja in Zukunft immer sagen. Dann kann man ja sagen, ja eben. Ich mache mit der AfD, aber nur damit ich für das Volk was durchsetzen kann. Ja, aber das ist keine klare Abgrenzung, ne? Eigentlich.
Nee, natürlich, aber ich halte da sowieso nichts von. Da hatten wir es schon mehrfach drüber gehabt. Also ich halte einerseits nichts davon, sie quasi so auszuschließen, weil das sie stärker macht, in meiner persönlichen Meinung nach. Und für mich gilt auch, ich bin hardcore gegen links und hardcore gegen rechts. Also klar, ist für mich unvereinbar als Liberaler. Ich kann weder mit Marxisten und Kommunisten quasi was anfangen, noch mit Nazis sozusagen, um das jetzt mal so ganz breit zu sagen. Das ist natürlich sehr viel nuancierter, aber das jetzt, um einfach mal so plakativ zu sagen. Aber als Politiker sozusagen denke ich mir, du regierst für dein Volk, du regierst als Vertreter deines Volkes. Es kann kein Argument sein, dass halt mit den Stimmen von AfD irgendwas durchgeht, was halt gut ist.
Korrekt.
Weil das würde andersrum bedeuten, wenn du dir eine harte Abgrenzung machst, müsstest du dich ja dagegen stellen und hast dich damit aktiv gegen etwas gestellt, was eigentlich für deine Bevölkerung gut ist. Und dann machst du deinen Job nicht richtig.
Ja.
Das ist das Problem, das ich daran sehe. Und das ist absolut ein wirklich übles Problem, weil, wie du sagst, das kann natürlich in Zukunft noch viel schlimmer werden.
Klar.
Sozusagen.
Auf jeden
Fall. Noch viel heftiger.
Ja, für wen es gerade auch immer heftiger wird, ist der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden. Er sieht sich nämlich nicht nur mit schlechten Umfragewerten konfrontiert, sondern gegebenenfalls sogar mit einem Amtsenthebungsverfahren. Grund für das angestrebte Verfahren, durch die Republikaner natürlich, sei die Involvierung in die illegalen Geschäfte von Hunter Biden, seines Sohnes. Dafür gibt es aber keinerlei Beweise, was selbst Teile der Republikaner offen zugeben müssen. Zusätzlich zum drohenden Amtsenthebungsverfahren läuft auch eine Ermittlung wegen geheimer Dokumente gegen ihn. Gleicher Vorwurf gilt ja auch oder läuft ja auch gegen Ex-Präsident Donald Trump. Ne?
Genau,
das heißt, wenn der eine verurteilt wird, müsste dann vielleicht der andere auch verurteilt werden. Allerdings in der Zeit, also in Joe Bidens Zeit als Vizepräsident, als noch Barack Obama Präsident war, hat Biden wohl geheime Dokumente unerlaubt in seine Privatwohnung mitgenommen. So. Und genau das Gleiche wird ja auch Donald Trump vorgeworfen. Ja, also es läuft nicht gut für ihn. Bin echt gespannt, was da noch passiert. Die neuen Kandidaten bringen sich in Stellung. Allerdings weiß ich nicht wirklich, welcher neue Kandidat bei den Demokraten auftreten soll. Dementsprechend wäre natürlich eine Amtsenthebung ein großer Sieg für die Republikaner.
Absolut.
aber ich glaube nicht, dass das passiert.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Aber man sieht, dass das sich jetzt so langsam in eine politische Schlammschlacht quasi entwickelt. Ne? So dieses typische, es geht langsam auf Wahlkampf zu und dann wird jetzt wieder mit allen Mitteln geschossen. Also sehr, sehr spannend. Ja. Kommen wir zum Ende unseres Partes hier mal wieder zu den weltberühmten Chianti und Riesling Wirtschaftsnews. Starten mit einer schönen Nachricht für all diejenigen, die gerne Sandalen tragen, nämlich Birkenstock geht in den USA an die Börse. Spannend. Mhm. Ja, wusste gar nicht, dass sie in Amerika auch so beliebt sind, tatsächlich, aber hab's auch mal dann und wann in irgendwelchen Serien gesehen und so. Also,
Birkenstock.
Birkenstock. Ist ja auch gut für die deutsche Wirtschaft, ne? wenn ein deutsches Unternehmen dort auch vor Ort floriert.
Weißt du, was die Market Capitalization ist?
Von Birkenstock?
Ja. Nee. Also wenn sie an die Börse gehen, sollte der Marktwert ungefähr 8 Milliarden betragen. 8 Billion Dollars.
Kann man
Habe ich gelesen.
Mit Sandalen.
Ne? Weiß nicht, ob da genau das rauskommt, aber ist ja auch.
Könnte in die Richtung gehen. Dürfte, normalerweise sprichst du ja so in den, ich sag mal, Ausmaßen davon, ne? Wenn du so eine IPO machst.
Kaufst du Shares?
Von Birkenstock? Nee. Ist mir nicht 10x genug.
Okay. Wie ist die Siena?
Ja, wie ist die Siena? Ich mach ja noch meine eigene Venture Capital Firma auf irgendwann.
Bitte mach.
Ja, eine weitere spannende Nachricht ist eigentlich auch für dich spannend, jetzt so im Nachhinein, sage ich mal. Aber SAP, das deutsche Softwareunternehmen, ist das erste Unternehmen in Deutschland, das Väter nach der Geburt eines Kindes 6 Wochen bezahlt freistellt, damit sie sich um die Neugeborenen kümmern können. Müssen also keinen Vaterschaftsurlaub einreichen oder sowas, sondern es ist automatisch 6 Wochen freigestellt, bezahlt. Finde ich eine schöne Sache. Ja, man merkt
ich
ja,
als Vater kann da voll zustimmen.
Ja.
Und warum hat das eigentlich Compounder nicht gemacht? Ich habe das nicht bekommen.
Es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, damals, zu der Zeit, haben wir noch nicht mal Geld und Umsatz gehabt in irgendeiner Form, um deinen Mutterschaftsurlaub zu bezahlen. Ja, ich freue mich aber dann drüber, wenn es bei mir soweit ist. Haha. Okay. Nee, aber finde ich einen schönen Schritt, weil man merkt ja, dass das in der Gesellschaft sich so ein bisschen in diese Richtung halt entsprechend entwickelt. Was sich in eine schlechte Richtung entwickelt, sind die Immobilienkäufe. Die gehen noch stärker zurück als erwartet, als von Analysten erwartet. Aktuell sieht es danach aus, dass wir so wenig Käufe haben wie seit 1995 nicht mehr. Also massivster Rückgang, sehr schade. Und dann last but not least, auch was du mir vorher gesagt hast, Elon Musk, Bill Gates und Mark Zuckerberg treffen sich nicht, um einen Cagefight zu machen, sondern um über den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu beraten. Also Umgang damit, ethische Fragen und so weiter und so fort. Wir wissen ja, dass Elon Musk da ja auch schon so einen Riesenbrief mal geschrieben hatte. Wir sollen mal bitte jetzt aufhören, das Ganze zu entwickeln und so weiter und so fort. Da bin ich mal gespannt, was aus diesem Meeting rauskommt. Aber ich finde es spannend, dass da Zuckerberg zugesagt hat, nachdem Elon Musk ja den Schwanz eingezogen hat von diesem Cagefight. Ich hätte das so gerne gesehen. Aber gut.
Ja, ich auch.
Ja, ihr seht, es ist also mal wieder in jedwedem Winkel dieser Erde äußerst turbulent zugegangen. Ist natürlich noch viel mehr passiert, wie gesagt, aber wir mussten das irgendwie einschränken. Aber hoffen, dass ihr da jetzt einiges von lernen konntet.
Was treibt euch um?
Last but not least kommen wir in meine Lieblingskategorie und wir machen es auch wieder kurz und knapp, Pflaster direkt abreißen. Paula, meine Liebe, was treibt dich aktuell um?
Ja, tatsächlich ein Thema, das wir schon mal kurz angesprochen hatten.
Stopp, dann möchte ich was Neues hören.
Ja, ich glaube nicht in dieser Kategorie, sondern woanders, aber nur ganz kurz. Und das hat mich schon so ein bisschen beschäftigt, weil wir auch letzte Woche auch wieder und auch in den Folgen davor auch so ein bisschen auf das eingegangen sind, was uns halt die Medien so verkaufen und was sie uns halt bieten. Und zwar geht es um falsche Vorwürfe, die dann quasi hochgepusht werden, von den Medien verbreitet werden, falsche Narrative verbreitet werden und dann Leute wirklich diffamiert werden und ja, teilweise wirklich Leben zerstört sind. Ne?
Ja.
Zum Beispiel gibt es den Fall Luke Mockridge, klar, kennt jeder, der fälschlicherweise der Vergewaltigung beschuldigt wurde, was sich auch herausgestellt hat, dass nicht stimmt. Dann der Rammstein-Frontsänger, ne?
Ja, Till Lindemann,
der wurde jetzt auch freigesprochen. Beziehungsweise alle Vorwürfe wurden fallen gelassen, sagen wir mal so.
Ja.
Und dann gibt es noch weitere, also zum Beispiel jetzt auch ein Aiwanger oder all diese, was ja jetzt nicht falsche Vorwürfe waren. Aber ich meine, es gibt andere Fälle wie Finn Kliemann, auf denen dann alle draufhauen, der dann aber wirklich betrogen hat. Also der muss das dann halt auch durchstehen. Aber ich finde das immer schwierig. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein Mann, ja, und also du bist ein Mann, du kannst dir gut vorstellen, du wirst von einer Frau der Vergewaltigung beschuldigt, mhm, und dann hauen da alle drauf und glauben der natürlich sofort, weil man muss auch so eine Frau erstmal glauben, ne? Wenn man so einer Frau nicht mehr glaubt und dann wirklich die Opfer sozusagen keine Stimme mehr haben, ist es natürlich noch schlimmer. Aber es ist auch sehr, sehr, sehr schlimm, wenn dann einfach Leute sich distanzieren und draufhauen und sagen, wie schlecht jemand ist, ohne wirklich Beweise zu haben, ohne wirklich eine Verurteilung, mhm, erstmal abzuwarten. Und jetzt meine Frage an dich, weil die Frage auch in den Medien kursiert ist und ich finde, wir sollten da auch ein bisschen reflektierter rangehen und vielleicht mehrere Sources durchforsten und sagen, hey, bevor was nicht bewiesen ist, erstmal beide Seiten anhören, mhm, warten, bis wirklich Beweise da sind, ohne direkt zu sagen, Luke Mockridge Vergewaltiger, so, ne? Ist einfach so nicht. Und das ist natürlich dann auch Schuld der Medien. Jetzt aber meine Frage, sollten Menschen, die diese Anschuldigungen bringen und auch andere, die vielleicht passiv dann danach draufhauen, sagen, du bist eklig, man sollte dich canceln, man sollte dich überall rauswerfen und damit natürlich auch die Jobs kaputt machen, das Privatleben der Leute kaputt machen, einfach wegen dem Pull-Effekt, sollten diese Leute auch bestraft werden? Okay. Sollte man diesen Leuten nicht sagen, hey, du bist da zu weit gegangen, du hast das echt, ohne überhaupt einen Beweis zu haben, Rufmord begangen? Oder ist das eine natürliche Reaktion, dass erstmal alle sagen, wie kannst du nur und haut den raus aus allen Fernsehsendungen etc.?
Sehr gut. Ist spannend, weil dann muss ich jetzt gerade mein eigenes Was treibt mich um ändern, weil ich wollte eigentlich in die gleiche Richtung gehen. Ist aber nicht weiter schlimm, weil ich noch was anderes hatte. Aber ich hatte heute ich hole mal kurz aus, bevor ich antworte. Ich hatte heute gesehen von Unbubble, das ist ein auch zu Funk gehörendes, auch sehr, sehr linksschlägiges Format, aber ich gucke es eigentlich ganz gerne, einfach weil ich gerne zuschaue, wie sich Leute gegenseitig anbrüllen, sozusagen. Und die neueste Folge kam heute raus und da ging es nämlich genau um Till Lindemann und ob es korrekt ist, Künstler von Kunst zu trennen, bei solchen Vorwürfen und so, ne, oder Michael Jackson sich anzuhören noch und so weiter. Und da ging es zum Beispiel auch eben genau um diese Idee der Unschuldsvermutung. Und ich bin absolut der Meinung, dass das gilt und auch nicht daran gerüttelt werden darf. Mhm. Es kann nicht sein, dass das dann immer, wenn man sagt, wartet mal kurz, es gilt die Unschuldsvermutung, dass dann direkt genommen wird als, das ist Victim Blaming. Das ist, wir sagen immer direkt, es ist natürlich Schwachsinn, was die Frau sagt. Und dann natürlich immer auch darauf bezogen, dass natürlich sowas eher von einer Frau kommt als von einem Mann. Ja, dass das dann wieder bedeutet, ja, das Patriarchat unterdrückt das alles natürlich. Und es gibt ja ist ja kein Wunder, dass das von der Justiz nicht richtig verfolgt wird. Absoluter Schwachsinn. Versetzt euch, wie du sagst, einfach mal in die Rolle, dass es euch so gehen würde. Ihr würdet das genauso nicht wollen. Und wenn die Beweislage nicht so ist, dass dem zugestimmt werden kann, dann ist derjenige freigesprochen und in dem Fall vom Gesetz unschuldig. Egal, ob da vielleicht man selbst der eigenen Meinung ist, okay, für mich klingt das aber alles plausibel. Wenn es dafür keine Beweise gibt, dann ist das so. Und das müssen wir so annehmen, weil sonst geht unsere Gesellschaft den Bach runter. So funktioniert das nicht. Wir können nicht sagen, ja, ich akzeptiere einfach nicht, was das Gericht gesagt hat. Für mich ist das ein Vergewaltiger, Ende aus, Mickey Maus. Und du machst halt dann auch alle anderen fertig, die jetzt in diesem Fall, weil es halt einfach ein Künstler ist, ne, seine Musik noch hören und so. Ich finde das super, super schwierig. Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht eine schlechte Idee, beziehungsweise je nachdem, wie gravierend das war, gibt's das ja jetzt schon auch, dass du dann wegen Rufmord eben entsprechend dran bist. Aber ich bin absolut der Meinung, dass wenn es wirklich zu 100% klar ist, dass da gar keine Anzeichen dafür, kein Nichts, keine Beweise, nichts da ist, dann kannst du ja eigentlich nur vermuten, andersrum, ne, dass es nicht sein kann, sonst hättest du ja Beweise oder sonst würde sich irgendwas daran quasi entsprechend darauf Rückschlüsse ziehen lassen, dass man dafür dann auch dran sein muss. Absolut. Weil wie du sagst, du machst einem die komplette Karriere kaputt. Denk mal an Jörg Kachelmann. Das ist ein Prozess, der hat sich so lange gezogen, der ist nirgendwo mehr danach eingeladen worden. Ja. Gar nichts. Seine ganze Karriere war im Arsch.
Hat er jetzt so eine Wetter-Webseite, ne?
Ja.
Ja, genau, richtig. Und ich meine, der war sogar unschuldig im Knast.
Ja.
So, der war im Gefängnis, der wurde verurteilt deshalb. Ja. Also das ist unglaublich. Naja, auf jeden Fall hat Luke Mockridge auch einen Podcast dazu gemacht oder drüber gemacht und hat gesagt, egal ob du freigesprochen wirst oder nicht oder ob Beweise auftauchen, die das dann widerlegen, du wirst in vielen Köpfen immer so abgestempelt werden.
Ja.
Also einmal ausgesprochen und das Ding ist durch. Und so gefährlich ist das heutzutage, weil sich das rasend schnell verbreitet und im Internet verbreitet wird auf unmöglichste Art und Weise. Und das ist halt schon krass. Ne?
Ja, vor allem, wenn Reden gegen dich geschwungen werden. Zu der Zeit, als diese Ermittlungen waren bei Luke Mockridge, lief auch der Deutsche Comedy-Preis. Genau. Ich habe wieder vergessen, wie die Tante hieß, die dann in ihrer Laudatio, wo es eigentlich darum ging, sich für den Preis Kebekus, zu bedanken.
Oder?
Nee, nicht Kebekus, das war eine ältere Dame, die aber halt richtig, klar, ohne seinen Namen direkt zu nennen, aber es war ganz klar, über wen sie redet, dass unter aller Sau quasi ihn halt auch da wirklich zerfetzt hat, wo du denkst, ey, hör mal, das ist eine Anschuldigung gerade, da sind keine Beweise, kein gar nichts da. Nur weil das in die Öffentlichkeit getragen wird, weil du halt eine Person des öffentlichen Lebens bist, gibt das dir nicht das Recht, diese Unschuldsvermutung eben kaputt zu machen. Das geht
genau,
nicht.
Um solche Leute geht es genau. Sollten diese Leute nicht dafür bestraft werden.
Ja.
Und zum Beispiel Caroline Kebekus, anderes Beispiel, er hat das im Podcast offen gesagt, er hat gesagt, die hat mich mal verteidigt vor meiner Ex-Freundin und hat er gesagt, wenn du dem wehtust, dann hast du ein Problem mit mir, der ist wie ein Bruder für mich.
Mhm.
Dann kamen diese Vorwürfe, sie ist ihm entfolgt, was auch immer das für eine Strafe ist, und hat sich distanziert öffentlich von ihm, ihrem Bruder. Ja? Und er sagt das lustig, er sagt dann, eine über 40-jährige Multimillionärin hat es nötig, sich dann da zu distanzieren, ohne mal nachzufragen. Also, ich meine, so schnell kann das gehen, weil vor Angst vor Cancel Culture. So,
ja, genau.
Das war seine Aussage. Das heißt, wenn du nicht mitziehst, und deswegen ist ja auch dieser Schneeball-Effekt so rasant, wenn du dann nicht mitziehst als prominente Person, dann hast du die große Angst, auch gecancelt zu werden.
Genau, dass du selbst dran bist. Ja.
Ganz genau, ja.
Aber das zeigt doch diese Auswüchse, das ist doch, also.
Naja, und als wenn ich sowas höre, denke ich mir immer, jedes Mal, ich will auf gar keinen Fall berühmt werden.
Mhm.
Ich würde gern Anerkennung für kriegen, wenn wir was Tolles bauen. Okay.
Ja.
Aber ich will niemals auf der Straße erkannt werden oder irgendwas.
Weil ja, so Promi-mäßig, ja.
Die Leute werden dich zerfetzen, die werden irgendwas finden. Mhm. Die finden bei allen irgendwas. So, und das finde ich halt richtig schlimm. Und deswegen, ich will das nicht, ich würde niemals mit denen tauschen wollen, wirklich nicht. Mhm. Weil guck mal, wie hoch du klettern kannst und wie tief du fallen kannst.
Absolut.
Und guck der mal, war ja
ich will vielleicht in die Politik irgendwann und setze mich dem Ganzen dann freiwillig
aber
aus.
Politiker ist was anderes.
Aber da kannst du auch ordentlich zerfetzt werden, ne? Also weißt du
natürlich,
selber.
Natürlich,
ne?
Klar.
Ich meine, wir hatten es ja gerade eben über Aiwanger gehabt. Ich meine, das ist ein absolutes ekelhaftes Beispiel, ne? Also
ja.
Ich meine, weil das ist ja, ja Fakt, dass das so war. Aber ne, da kann halt irgendwie so ein blöder Scherz aus von vor 30 Jahren ausgepackt werden.
Mhm.
Dann ist das so, ja. Nee, aber klar, ist natürlich eine andere Situation. Aber ja, es ist keine schöne Sache, absolut nicht.
Ja, Mino, kommen wir zum Schluss. Was treibt dich um?
Ja, ich habe ja jetzt keins mehr, deswegen sind wir durch.
Okay.
Nee, ich hatte tatsächlich vor der Folge mir noch überlegt, welches ich nehme und hatte jetzt eigentlich das mit der Cancel Culture beziehungsweise ne, kannst du Kunst von Künstler trennen nochmal ansprechen. Wir hatten es ja auch, glaube ich, schon mal so teilweise darüber gehabt. Aber dann nehme ich jetzt einfach mal anderes. Und zwar, wie ihr wisst oder wie du weißt, habe ich ja meine Promotion angefangen und im Zuge der Promotion habe ich jetzt im ersten Jahr quasi diese Workshop-Phase, in der ich drei Kurse quasi belege, Forschungskurse belege, wo man noch ein bisschen quasi detaillierter akademische Forschung sowas lernt, weil das ja unter anderem auch für Leute gedacht ist, die noch nicht so tiefergehenden Research gemacht haben, wie das in Deutschland oft der Fall ist, wenn man studiert. Und im Zuge meines ersten Kurses muss ich ja auch nächsten Monat nach Edinburgh. Was heißt, darf ich nach Edinburgh für ein paar Tage und muss aber vorher schon quasi diesen Kurs online zu 80% fertig haben. Also heißt, dass das entsprechende Buch dazu gelesen haben, die Online-Module bearbeitet haben. Und im Zuge dessen habe ich jetzt rausgefunden, dass man für eine Doktorarbeit in der UK oder halt auch je nachdem, wo man die hier in Deutschland schreibt, unter anderem auch in seiner Arbeit selbst über den philosophischen Standpunkt des Autoren berichten muss, damit jemand, der die Arbeit liest, auch sich quasi ableiten kann, warum einerseits die Argumentationen so oder so sind, warum du vielleicht die Methodik entsprechend gewählt hast und warum du deine Ergebnisse so interpretierst. Weil du interpretierst die ja aus einer persönlichen Sicht heraus sozusagen. Du versuchst so objektiv wie möglich zu sein, aber äußere Einflüsse beeinflussen das ja. Und deswegen musste ich mich quasi hinsetzen und auch mal überlegen, in welchem Paradigma, philosophisch gesprochen, befinde ich mich? Also was ist meine Weltanschauung? Das ist die Idee dahinter. Okay. Und da gibt es drei Strömungen, die großen Strömungen. Und das eine ist der Positivismus, also Positivism im Englischen. Dann den sozialen Konstruktivismus, glaube ich, heißt auf Deutsch, also Social Constructivism. Und den kritischen Realismus, Critical Realism. Hast du davon schon mal gehört, ist die erste Frage.
Ich glaube schon. Mhm. Das sagt mir was, aber ich kann es jetzt nicht genau zuordnen.
Okay. Weil es nämlich auch ganz spannend war, dann halt mal so zu überlegen, okay, woher kommen diese Strömungen, was bedeutet das quasi und warum habe ich dann meine Forschung im Bachelor, Master so gewählt und werde die halt im Doktor dann eben entsprechend auch machen. Idee ist so ein bisschen, dass man so unterscheidet, wie ist die Sicht auf die Welt. Positivismus ist so dieses klassische naturwissenschaftliche Ding, wo ich dich so ein bisschen auch sehe, aber kannst du mich ja gleich bestätigen oder nicht, dass man sagt so, alles ist quasi, alles folgt quasi einer entsprechenden logischen Gleichung. Alles kannst du irgendwie auf Nummern runterbrechen, ja, auf Zahlen runterbrechen, alles als Ergebnis deiner Forschung muss immer irgendwie, ich sag mal, gesetzmäßig auch angesehen werden, dass du dieses klassische quantitative Studien machen. Am Ende irgendwie statistische Auswertung, weil nur so kannst du genau sagen, da ist irgendwie eine Beziehung und so weiter. Also sehr zahlenfokussiert, sehr, sehr naturwissenschaftliche Herangehensweise. Ja? Und ich weiß ja, dass du sehr naturwissenschaftlich begeistert bist, deswegen musste ich im ersten Moment da an dich denken. Ist nicht meine Weltanschauung tatsächlich. Ja. Der kritische Realismus ist so ein bisschen, dass du versuchst zu abstrahieren, okay, wir sind komplett losgelöst. Einerseits ist ich sag mal, die Gesellschaft ein Konstrukt, aber auch alles Materielle um uns Menschen herum ist nochmal für sich selbstständig und wir gucken immer quasi durch unsere eigene Wahrnehmung da drauf, aber erfassen quasi nicht das Objekt selbst, das wir untersuchen, sondern immer nur unsere Wahrnehmung davon. Also so ein bisschen abgespaced. Idee dahinter ist eigentlich, dass du immer versuchst, mit deiner Forschung oder mit dem, was du tust, zu einem positiven gesellschaftlichen Veränderung zu kommen. So dieses, also viel der jetzt modernen Forschung ist ja in die Richtung, weil die ja sehr, in Anführungszeichen, ich nutze es einfach mal als Schlagwort, Vogue ist. Ne? Ich versuche irgendwie, die Gesellschaft zu verbessern, indem ich Ungleichheiten aufdecke. Auch nicht so meins, geht schon eher in die Richtung. Ich bin tatsächlich ein Social Constructivist, wie es so schön heißt. Da ist die Idee, dass man sagt, okay, es geht voll um das Individuum und alles, was wir, also was für uns quasi Realität ist, ist eine komplett subjektive Sache. Also weil der Mensch natürlich damit beeinflusst. Also das, was ich sehe, so wie ich dich gerade sehe, ist meine Realität. Das heißt nicht, dass jemand anderes das genauso sieht sozusagen. Es geht also voll um den Individuellen und um das Individuum, voll um Kommunikation, deswegen eher so qualitative Studien, interviewmäßig und sowas, weil du versuchst herauszufinden, okay, ne, warum siehst du das so, was kann ich daraus ableiten, was können wir daraus Größeres bauen sozusagen. Das ist genau mein Ding. Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt, aber wollte ich mal fragen, was denkst du, wo passt du da rein und vielleicht woran, also was merkst du das auch im echten Leben irgendwie bei Entscheidungen, die du treffen musst oder so?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das möglich ist, aber ob man auch mischen kann, also man ist ein Stück davon und ein Stück davon, weil das mit der Naturwissenschaft stimmt natürlich, ne, dass auch irgendwie alles da seine Logik hat und alles irgendwo auch erklärbar ist, aber ich finde jetzt zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast mit dieser individuellen Wahrnehmung, stimmt 100%, ja, und das sehe ich mich auch, also was ich von jemandem halte oder der Situation oder sonstigem, ich bin ja auch in einer individuellen Situation. Ja. Ja? Also ich lebe ganz anders, als du lebst. Aber wir haben irgendwie auch zusammen gleiche Überschneidungspunkte, sehen die aber vielleicht auch anders. Weißt du, wie
genau,
ich meine?
Genau.
Weil wir auch unterschiedliche Aufgabenteile haben, dann siehst du meine Arbeit anders als ich deine und ne? Vice versa. Und unglaublich spannend. Ja, also das ist tatsächlich auch mal Teil Psychologie, würde ich sagen.
Genau, ja.
Und einfach, wie man sich auch selbst wahrnimmt. Weil das Schöne ist daran, man kann sich da auch nicht belügen, finde ich.
Ja,
also du kannst jetzt nicht sagen, ich wäre gern das, deswegen bin ich jetzt das und forsche auch auf die Art und Weise. Macht ja keinen Sinn, wenn du eigentlich intrinsisch irgendwie so nicht bist. Ja?
Genau.
Und deshalb, ja, sehr, sehr spannend. Also würde ich dich auch bitten, dass du uns hier mal so ein bisschen auf dem Laufenden hältst, wie denn deine Doktorarbeit läuft.
Klar.
wie du das dann sozusagen angewandt hast. Mhm. Ja? Sehr, sehr spannend. Cooles Thema.
Ja, absolut. Und wie gesagt, ich wusste das vorher nicht, dass du das halt auch wirklich argumentativ mit einbauen musst, sozusagen, um dem Leser klarzumachen, klar, weil er ein Social Constructivist ist, ist die Argumentation jetzt so. Ne? Also du musst einerseits musst das einmal kurz erwähnt haben, aber alles andere muss schlüssig dann auch sein, dass man sich quasi sowieso ableiten kann. Und das fand ich einfach spannend, weil du dich halt wirklich damit auseinandersetzen musst. Also ich war, nachdem ich das Kapitel vor 3 Tagen quasi gelesen habe in dem Buch, ich bin jetzt mit dem ersten Kurs quasi durch, habe ich auch wirklich den Tag über so die ganze Zeit darüber nachgedacht. Ich habe beim Lesen schon gedacht, okay, eigentlich so Social Constructivism klingt so nach mir, aber wie du sagst, nur so ein bisschen da, ein bisschen da. Mhm. Und dann versuchst du dich mal wirklich damit auseinanderzusetzen und schon, also wirklich alleine die Tatsache, dass bei diesem Positivismus es eigentlich das Individuum vollkommen egal ist. Ne? Also du bist da komplett raus und Realität ist einfach so, ne? Es hat nichts mit dir zu tun, das ist für alle gleich sozusagen. Da bin ich halt einfach raus, weil das einfach eine ganz andere Sichtweise ist. Ne?
Ja, aber in gewissen Lebenspunkten gibt es. Ist das richtig? Also klar. Jetzt mal ganz krass gesprochen, aber jeder stirbt irgendwann.
Ja.
Ganz klar, positiver natürlich. Realismus, oder? Also.
Natürlich, gut, ich meine, das, also.
Geht jedem so, hat man ja auch öfter mal gehört. Deswegen glaube ich, dass unterschiedliche Lebenssituationen auf unterschiedliche Methodiken oder Paradigmen quasi zuordbar sind.
Auf jeden Fall. Ich denke, es geht da eher um die, ich sag mal, generelle Einstellung. Ne? Also was ist das der Großteil? Ich glaube auch nicht, dass jeder quasi sich einfach nur einer Sache zuordnen. Also vielleicht schon, ja. Also so ein Sheldon Cooper, ne, ist so ein Positivist, da ist auch vorbei, ne, von Big Bang Theory sozusagen. Ist dann das ein extremes Beispiel. Aber ich denke auch, dass da so Leute ganz oft auch Überlappungen haben. Ne? Aber es geht ja eigentlich eher so ein bisschen um die Argumentation. Frage, ne?
Warum heißt das positiv?
Das kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung.
Wenn doch alles egal ist, weil alles gleich ist, was ist denn daran positiv?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, warum also es stand jetzt keine Definition der Namensgebung mit dabei, sondern dass es halt einfach als Positivismus bekannt ist. Könnte ich aber nochmal nachgucken, dann kann ich es dir beim nächsten Mal sagen.
Wie heißt es Positivismus?
Also Positivism, ne, das ist das englische Wort, Positivism, Social Construction.
Es ist nicht positive Realism.
Nee, alles einfach nur Positivism. Also,
hatte ich das gerade falsch gesagt.
Critical Realism ist das andere. Mhm. Und Social Constructivism ist das, was ich bin quasi. Ne?
Okay.
Ja. Ich kann dir auch mal die Kapitel dazu schicken. Dann kannst du das mal durchlesen. Der ist natürlich ein viel längerer Text, wo das nochmal ein bisschen tiefergehender erklärt ist. Habe ich bestimmt auch jetzt voll schlecht erklärt. Aber einfach nur, damit man sich mal quasi mit dem Thema befasst, finde ich einfach super spannend, weil man, wie gesagt, sich mit sich selbst beschäftigt. Ne? Und dann mal überlegt, okay, wie ist meine Sichtweise, meine Weltanschauung im Vergleich zu allem, was ich so mache. Ne?
Ja, und da darf man sich nicht selbst belügen. Man ist, wie man ist und nicht, wie man sein will.
Kannst du auch wirklich nicht. Also du merkst das, wie gesagt, du merkst das dann beim Lesen so, oh, das trifft auf mich zu, das trifft auf mich zu. Okay, gut, muss ich sagen, dann ist es halt so. Ne? Sozusagen.
Cool. Sehr spannend.
Ja. Nice. Sehr, sehr schön.
Coole Folge, Mino.
Absolut. Hat auch richtig, richtig Spaß mal wieder gemacht. Also, ihr Hörer, ihr wisst das ja nicht. Wir cutten ja zu gewissen Teilen das immer. Und zwischen den einzelnen Segmenten machen wir auch mal kurz so ein Feedback, ne, wie es gerade lief. Und ich meinte direkt auch zu Beginn, also wir sind wieder in so einem Redefluss gewesen. Es hat wieder so viel Spaß gemacht. Da hat sich das wirklich gelohnt, auch hier uns den Donnerstagabend quasi freizuschaufeln. Ne?
Auf jeden Fall. Aber ich hatte auch irgendwie so das Bedürfnis, den Podcast jetzt zu machen, weil so viel Input kam in den letzten 2 Wochen. Man will das ja auch irgendwie dann loswerden. Jetzt ist es dokumentiert. Ist ja auch für uns schön, in 10 Jahren dann nochmal reinzuhören. Ne? Ja. Wo standen wir an dem und dem Punkt? Aber ja, also irgendwie fühle ich mich jetzt auch schon wieder so ein bisschen befreiter. Ja. Jetzt geht es morgen weiter mit neuem Input. Ja. Liste ist voll. Ich muss jetzt auch gleich noch ein bisschen weitermachen. Ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Dementsprechend, mein Lieber, wünsche ich dir eine wunderschöne Nacht.
Danke, ebenso.
Wir hören uns morgen früh in alter Frische.
Ja. Und wir Hörerinnen und Hörer, die hören wir in 2 Wochen wieder, ne, würde ich sagen.
Richtig, genau. Und dann mit neuen Big News. Seid gespannt. Schaltet ein, wir haben ein großes Announcement.
Ja. Bin sehr, sehr gespannt, wie ihr darauf reagiert. Denkt immer dran, like, share, favorite, subscribe. Ja, wenn irgendwas ist, meldet euch sehr gerne. Wir hören hier super gerne von euch. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, hören wir uns in 2 Wochen wieder, oder?
Mach's gut, mein Lieber.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.